Ich möchte an den Anfang noch mal ein kurzes Gebet setzen. Wer möchte, darf sitzen bleiben. Herr, danke, dass wir hier wirklich zusammenkommen können. Danke, dass du uns zusammenrufst und dass wir hier in Deutschland wirklich eine außergewöhnliche Freiheit haben. Wir müssen uns selber aufrappeln, aber danke, dass du uns rufst und uns treibst. Wir haben keine Verfolgung wie in anderen Ländern. Wir müssen auch nicht um unser Leben fürchten, nur weil wir zum Gottesdienst gehen. Und du weißt, was wir alles mitbringen hierher, wo wir für dich feiern wollen, von dir wirklich aufgebaut werden wollen, aber trotzdem schleppt jeder etwas mit aus der Woche. Und du weißt es und wir übergeben es dir. Ich bitte dich, dass du wirklich unsere Herzen frei machst von ungelösten Problemen, von Schwierigkeiten, dass wir das wirklich dir zum Kreuz bringen und dir auch da lassen und sagen, bitte Herr, handle du in meinem Leben, hilf du mir, wie du wirklich ändern willst und handeln willst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns führst und leitest und jetzt auch die Herzen öffnen möchtest in der Predigt. Amen. Ja, ich weiß es nicht, das Thema dieser Woche heißt ja Allianzgebetswoche, ist ein netter Brauch, der in Moers, seit ich in Moers bin, also ich habe das vorher in anderen Städten nicht immer so umgesetzt erlebt, aber in Moers habe ich das als schön empfunden, dass Anfang des Jahres die Gemeinden sich wechselseitig besuchen und sogar am ersten Sonntag den Prediger durch die Gegend scheuchen, damit er auch mal andere Gesichter sieht. Ein Großteil ist mir schon mehr oder weniger vertraut. Manche lächeln sogar, wenn sie mich sehen. Manche gucken umso skeptischer, da sage ich, okay, muss ich mich wieder am Riemen reißen. Ich finde das einen schönen Brauch, auch mal zu sehen, wie es anderen geht, wie es anderen Gemeinden geht, ist natürlich gegenüber unserer Gemeinde gar nicht zu vergleichen. Ich halte sowieso nichts von Vergleichen. Aber wenn wir die heutige Woche betrachten, die Allianz Gebetswoche trifft sich, um abends zu beten, hat aber ein Thema, was viele von uns sagen, ach, kenne ich schon, brauche ich nicht mehr hin. Stimmt aber nicht, muss man immer wieder hin. Steht in Lukas 16, stimmt gar nicht. Steht in Lukas 15. Man soll die Zettel an die richtigen Stellen reinlegen. Und ab Vers 11 kommt ein Gleichnis, der Vater und der verlorene Sohn, ist es in vielen Bibeln überschrieben. Da werde ich gleich drauf eingehen, werde aber nochmal die Chance nutzen, zu dem Allianzthema zu kommen. Letztes Jahr war Ende des Jahres ein Abschluss in der Allianz in Krefeld. Ist eigentlich für uns nicht allzu weit entfernt. Trotzdem möchte ich mal die Umfragegelegenheit nutzen, zu fragen, wer denn den weiten Weg nicht gescheut hat und dorthin gefahren ist. Da war eine Vortragsreihe, nennt sich Pro Christ, unter dem Thema Leben ohne Ende, mit Ulrich Parzani, einer, der ja ein sehr berühmter und berüchtigter Redner ist. Wer hat den besucht? Ja, du, klar. Ist also auch eine überschaubare Menge. Gleichzeitig war in diesem Gebäude, in dem Seidenweberhaus, nicht nur die evangelistischen Vorträge von Ulrich Parzani, ich fand sie sehr schön und die restlichen haben eine Chance verpasst, wirklich verpasst, das sich mal anzuhören. Ich würde Mut machen, in ähnlichen Gelegenheiten ihn nochmal zu besuchen oder Leute einzuladen, um wirklich so ein klares Evangelium zu hören, wie er es gegeben hat. Aber gleichzeitig war da auch eine Bibelausstellung. Die habe ich auch besucht, nicht weil mir alte Bücher so liegen und ich gerne mal ganz, ganz alte und noch ältere angucken will und sehen, ob die ordentlich abgestaubt wurden, sondern einfach aus Interesse, auch weil wir ein bisschen zu früh waren und weil das auch ein netter Eyecatcher oder sowas ist, wird da gerne zugesagt. Ich war erstaunt, dass kurz vor Weihnachten, wo viele Schulen ja eigentlich Prüfungsstress haben und alles andere um die Ohren haben, als große Ausflüge zu planen, dass diese Bibelausstellung, die Schulklassenführungen dafür relativ früh schon sehr gut ausgebucht waren. Das heißt, viele Lehrer die Chance genutzt haben, um zu sagen, im Rahmen Religionsunterricht oder anderer Unterrichtsvarianten, dass sie sagen, nein, wir nutzen die Möglichkeit, gucken uns das an. Und es war auch nicht so, dass da nur ein paar Bibeln lagen, die nett anzuschauen waren, sondern ich hatte den Eindruck, die haben sich sehr viel Mühe gegeben und eine sehr evangelistische Ausstellung gemacht. Ich führe es aber nicht nur an, weil es für mich so eindrucksvoll war und schön war und die kann man auch überall buchen, wenn man das gerne möchte. Die wird also überall aufgebaut, sondern ich führe die an, weil immer wieder, wenn ich in Christusgemeinde hier oder in anderen Gemeinden in Süddeutschland, meine Tochter studiert in München oder so, mich da rumtreibe, dann höre ich immer wieder Royal Rangers. Und die Royal Rangers haben eine Viertelstundenbibel geschrieben. Wer war denn dabei? Da sind auch einige Ältere, als die geschrieben wurde. Das ist schön, weil die fand ich ganz eindrucksvoll. Eine Bibel in einer Viertelstunde geschrieben. Das waren netterweise nicht nur die zwei, wenn ich andere übersehen habe, tut mir das leid, sondern es waren, glaube ich, 6.000, noch mehr, gell? War ein Bundestreffen. Gut, die Zahl hatte ich mir nicht ganz genau gemerkt, aber die Viertelstunde fand ich eindrucksvoll. Das war ein Bundestreffen, wo alle Royal Rangers bundesweit, also ich weiß nicht, ob es alle sind, aber die meisten offensichtlich da sich treffen und so ein Zeltlager, glaube ich, durchführen. Und da in dieser Aktion, das muss ein ganz schlimmes Vorbereiten sein. Also ich denke da immer mit Grauen dran, wenn man sich überlegt, wie soll denn das vorbereitet werden, wie man all diesen Kindern, Jugendlichen einen Streifen, Zettelstreifen in die Hand drückt und sagt, ihr schreibt jetzt da die Bibel ab. Jeder ein, zwei, drei Verse waren es, glaube ich. Also es waren immer nur so kleine Streifchen. Die nächste Strafarbeit kam dann danach, dass das irgendjemand zusammenkleben durfte. Mit Grauen denke ich davor an das Sortieren, auch wenn die Bibelstellen dabei standen, möchte ich mir das nicht vorstellen, was das für eine Übung ist. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich finde das faszinierend, wie man Jugendliche dazu bringt, schreibt doch mal die Bibel ab. Das ist ein Unterfangen, da haben andere viele Jahre für gebraucht. Ich glaube, wenn man diszipliniert dabei ist, schafft man das in gut einem Jahr, aber da muss man wirklich sehr diszipliniert rangehen. Viele brauchen fürs Durchlesen deutlich länger. Aber ich fand es einfach eindrucksvoll. Und diese Freude, die ich dabei verspürt habe, wollte ich euch teilhaben lassen, weil ist, glaube ich, ganz gut. Ist aber weit weg von unserem Gleichnis, wobei Freude ist da auch vorhanden. Ich werde jetzt auch nicht es so durchführen, dass ich das ganze Gleichnis vorlese, denn es geht die ganze Woche über dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Aber der Schwerpunkt heute liegt auf dem ersten Teilvers und den lese ich natürlich. Lukas 15, Vers 11. Wirklich nur Vers 11. Er aber, und das war jetzt Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Dieses Gleichnis ist in einem Gleichniskanon, da sind mehrere Gleichnisse vorhergestellt und wenn man die anguckt, dann ist erstmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, hat jemand 100 Schafe und eins ist verschwunden. Manch einer von uns denkt sich vielleicht schon, ach bei 100 eins weg, ja komm, das ist, wie sagt man dazu, Verlust ist überall. Bei vielen Aktionen handeln wir auch so. Wenn dann ein verloren ist von 100, ist ja weiter nicht schlimm. Und dann wird es noch konzentrierter, das nächste Gleichnis, was wir auch eigentlich vielfach kennen, wenn wir die Bibel, zumindest Lukas, mal gelesen haben, von der Frau, die 10 Drachmen hatte und eine verloren hat, irgendwo im Haus verbusselt. Eins von 10, das ist schon kritischer. Da sagt man sich schon, da fangen viele von uns schon an, intensiv zu suchen und sagen, wenn ich irgendwie 10 Euro habe und vermisse aber einen in meiner Tasche, ist jetzt mit dem Euro recht nicht ganz passend, weil die Drachme einen deutlich anderen Wert hatte. Aber die Aktion dann wirklich zu sagen, ich suche danach, ist schon mal ein Aspekt. Der zweite Aspekt, und das ist der Schwerpunkt all dieser drei Gleichnisse, auch dann der Vater mit den zwei Söhnen, ist der Wesentliche, die Freude, als es wieder aufgetaucht ist, als es wieder gefunden wurde, als der Sohn zurückgekehrt wurde. Ich habe zu diesem Thema Freude auch noch einen zweiten Vergleich gefunden, den ich auch sehr passend zu diesem Thema fand. Ein kleiner Junge, und wir hatten vorhin hier die Sonntagsschulkinder, die ja doch alle sehr jung sind, fragt seinen Vater: Vater, erklär mir, wie groß ist Gott? Und der Vater macht einen schönen Vergleich, geht mit ihm raus, guckt an den Himmel, zeigt ganz oben: Siehst du das Flugzeug da oben am Himmel? Und da sagt der Sohn: Ja. Und sagt er: Ja, so groß ist Gott. Dann nimmt er aber den Sohn, lässt ihn nicht alleine mit dieser Darstellung, sondern packt den und fährt zum nächsten Flughafen, ist hier auch relativ leicht umsetzbar, und zeigt ihm dann die Flugzeuge. Und sagt er: Und siehst du jetzt das Flugzeug, ein ähnliches Flugzeug? Wie groß ist Gott? Und der Junge ist überwältigt und sagt: Riesig, wunderbar. Und der Vater sagt dann seinem Jungen: Genauso ist es auch mit Gott. Je näher wir an Gott sind, desto größer kommt er uns vor. Uns wird hier in dem Gleichnis ein Vater vorgestellt, der zwei Söhne hat. Und jeder, der mehr als ein Kind hat, weiß, ob jetzt Sohn oder Tochter, aber uns wird hier explizit von Söhnen gesprochen, die sind nicht immer gleich. Selbst wenn sie alle gleich aussehen, wenn jemand Zwillinge hat, weiß er, die verhalten sich manchmal recht verschiedentlich. Also, dass jemand mehrere Kinder hat und sagt, die sind alle weichgespült und traumhaft und alle überschaubar ähnlich. Und wenn der eine was so macht, macht der andere das genauso, habe ich noch nicht erlebt. Oder alles nur Rabauken und Rebellen, keine Ahnung, habe ich auch noch nicht erlebt. Meistens ist bei mehreren Kindern dann die Gefahr, die wir auch hier sehen, vielleicht ein Lieblingssohn, vielleicht ein Rebell. Und den Jüngern war ganz klar bei diesem Gleichnis, es handelt von Gott. Es geht nicht um irgendeinen Vater, der irgendwo rumrennt, sondern dieses Gleichnis handelt eindeutig von Gott. Das, was erst, wenn man das Gleichnis ganz durcharbeitet, und ich möchte da wirklich Mut machen, der ganzen Woche über dem Thema zu folgen, in den verschiedenen Orten, sind diese zwei Söhne. Beide Kinder, da ist nicht einer besonders besser. Auch wenn der Eindruck vielleicht entsteht, der eine war der Brave, der ist schön zu Hause geblieben. Und der zweite kommt mit dieser unverschämten, ich finde sie unverschämten Bitte, und ich denke mal, für die damalige Zeit war sie auch unüblich, dass er rebellisch wurde und gesagt hat: Gib mir mein Erbe. Aber wir merken zum Schluss des Gleichnisses, dass beide dieser Kinder gefallen sind. Beide benötigen Versöhnung. Und ich glaube, das ist der Hauptaspekt, den wir in der ganzen Bibel wiederfinden. Natürlich gibt es von uns viele, die vielleicht sehr behütet groß geworden sind, die Gottes Wort von frühester Muttermilch aufgesaugt haben. Ich beneide alle darum, das finde ich ein sehr besonderes Vorrecht. Vielfach schauen die dann ganz neidisch auf die, die so schöne Bekehrungsgeschichten erzählen können, wie schlimm es ihnen ging und wie schlimm in der Gosse sie gelandet sind. Und da gibt es ja exemplarische Bücher für, wo man wirklich vorgeführt kriegt, wo die Leute das dann zusammengeführt haben, wie schlimm und wo Gott sie abgeholt hat. Aber auch in diesem Gleichnis merken wir, wie der Vater wirklich beiden Söhnen nachgeht. Der eine Sohn, der gemeint hat, er hat immer alles richtig gemacht, aber im entscheidenden Moment, dann, wenn es darum geht, wirklich die Freude zu teilen, sauer ist und eingeschnappt sich zurückzieht und sagt, wie, ich hätte auch gern mal. Ich glaube, in diesem ich hätte auch gern mal, da treffen auf einmal Aspekte auf, die viele von uns auch erkennen, wo sie sagen, vielleicht hätten sie auch mal fragen sollen, darf ich auch mal ein Kälbchen schlachten zur Feier mit meinen Freunden oder nur ein Schaf? Mein geschachtetes Schaf reicht auch für viele Leute, so ist es ja nicht. Aber nein, aus falscher Rücksichtnahme, aus falscher Kommunikation, nicht einmal gefragt zu haben, zurückgesteckt zu haben. Ich finde das beruhigend, dass wir, wenn wir weiterlesen, es gibt auch da, nehme ich ein wenig den Rahmen von dieser Allianz Gebetswoche auf, in Epheser 3, Vers 15 eine Bibelstelle. Die möchte ich uns gerne auch lesen. Keine Zettel angelegt. Ab Vers 14, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jeder Vaterschaft in den Himmeln und in der Erde benannt wird. Er ist es. Er weiß, dass er der Vater ist. Überall. Er kennt seine Kinder. Und da ist das Gleichnis anders als wir Menschen. Gott braucht für seine Vaterschaft keinen Gentest. Er muss nicht wissenschaftlich nachweisen, du bist Gottes Kind, aber du nicht und du auch nicht. Sondern er weiß es. Ich sage da immer beruhigend dazu für mich, man muss nicht darauf hoffen, dass er sich bei Zeiten dran erinnert, sondern in der Offenbarung ist uns beschrieben, es gibt ein Buch, da stehen die Namen auch drin zum Nachschlagen. Nicht, weil Gott vergesslich wird, sondern vielleicht für uns als Beruhigung, dass wir diesen Aspekt außen vor lassen können. Gott weiß, was seine Kinder sind. Ganz beruhigend ist, dass wir wissen, dass Gott auch diesen Weg gegangen ist, um uns zu helfen. Jesus Christus kam zu uns. Wir haben das in den Anbetungsliedern sehr eindrucksvoll gesungen. Er kam, um uns zu retten. Er wendet sich an jeden, der ihn um Hilfe bittet. Natürlich denkt man da als allererstes an den einen Sohn, der da durch die Welt gerannt ist, alles verprasst hat, verjubelt hat. Aber er musste auch kommen, um den zu retten, der gemeint hat, er hat schon immer alles richtig gemacht. Er ist doch der Brave, der Artige und er muss nur lang genug warten, dann gehört ihm das alles. Und so ruft uns Gott auch zu, dass er auch kam, um uns zu retten. Jesus kam auch, um uns zu retten. Ob ich jetzt jemand bin, der vielleicht, war bei mir jetzt nicht so, rebellisch und ganz schlimme Sachen gemacht hat, aber auch ich habe erkennen müssen, dass Gott mich rettet, dass Jesus kam, um meine Schuld wegzutun. Auch wenn ich sie vielleicht kleinrede und sage, das war schon alles nicht so wild, jede einzelne Sünde trennt einen von Gott. Und diese Trennung können wir wirklich nur an diesem Beispiel mit dem Flugzeug erkennen, dass wir auf einmal merken, ich sehe Gott gar nicht mehr. Entweder weil ich kein Fernglas mehr habe, was die Auflösung gut genug darstellt, oder weil meine Augen schon nachgelassen haben. Aber meistens aus dem Grund, weil ich mich von ihm so weit entfernt habe, dass er nicht mehr in meiner Nähe ist. Uns wird beschrieben, dass wir alle immer wieder in Sünde verstrickt sind. Natürlich geben wir uns Mühe und ich glaube, da treffe ich jeden genau, der sagt, nein, wir bewusst sündigen tun wir eigentlich nicht. Also ich hoffe, dass ich da den meisten aus der Seele spreche, sagen, nein, bewusst versuche ich das schon zu vermeiden. Aber wir wissen, dass wir doch irgendwie drin verstrickt sind. Die Sünde taucht immer wieder auf, als nicht ein roter Faden in unserem Leben, aber vielleicht als Aktionen, wenn wir im Laufe des Tages mal zurückschicken, blicken, was ist heute gelaufen, was ist passiert. Vielleicht war es nur Kleinigkeit, Anlügen am Telefon, Verleumden. Ich kenne so Spezialisten, die, wenn man am Telefon sagt, schönen guten Tag, Herr so und so, dann so ein Winken durchs Büro, handzeichenartig darstellen. Dann wird man sehr schwierige Formulierungen finden müssen, um zu hoffen, dass man da ohne Lüge rauskommt. Dann bin ich vielleicht ein diplomatischer Taktiker in solchen Varianten. Ich bin froh, dass das nicht oft der Fall ist. Vielleicht sind es andere Sachen, wo man auch merkt, man hat einfach anderen etwas gestohlen, ob es Zeit ist, ob es ein Gut ist oder sonst was. Oder wir haben so viele Sachen, wo wir merken, das sind alles Handlungen von uns, mit denen wir wirklich sündig werden. Wir sind wirklich verstrickt in der Sünde. Es ist schön, muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich das am Abend oder im Laufe des Tages merke und dann feststellen kann, ich kann damit so zu Jesus gehen und kann ihn um Vergebung bitten und kann sagen, danke Herr, dass du mir hilfst, dass ich es erkenne. Noch schöner ist, dass ich oft das im Vorhinein erkenne und merke, ja Herr, du hilfst mir auch, dass ich es wirklich nicht so machen muss, nicht in der alten Tour bleiben muss. Ist aber auch ein Lernprozess. Und auch da kann ich nicht sagen, nur weil ich das jetzt heute erkannt habe und heute hat es mal geklappt, kann ich dir das morgen für immer vorschreiben, das hat jeder andere gefälligst auch zu machen. Ist aber oft der Fall, dass wir uns das sogar anmaßen. Aber auch da muss ich sagen, handelt Gott ganz anders. Ich bin froh, dass er wirklich jeden Einzelnen von uns verfolgt und uns aufzeigt, wo wir verstrickt sind in der Sünde. Beruhigend ist, dass wir durch Jesus ein ganz neues Vorrecht bekommen haben. Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, eigentlich sind wir Schöpfung. Also wenn ich an Schöpfung denke, denke ich vielleicht an Lego-Auto, was ich in meiner Jugend gebaut habe. Vielleicht ist der ein oder andere Ingenieur geworden und hat auch besondere Talente, was zu bauen und herzustellen und vielleicht damit besonderen Ruhm und Erfolg erlangt. Vielleicht denken Frauen bei Schöpfung daran, dass sie aus Eiern, Mehl und weiß nicht was sonst noch allem, da sind jetzt meine Qualifikationen nicht besonders ausgeprägt, auch etwas schaffen, was vielen anderen Freude macht, meistens sehr anvertrauten Leuten. Also Essen zubereiten, Kuchen backen oder sonstige Sachen, wo man auch merkt, das habe ich hergestellt. Aber dieses Hergestellte ist ja nicht wirklich Teil von mir. Wir haben durch Jesus jetzt ein ganz neues Vorrecht vor Gott, auf einmal Gottes Kinder zu werden. Etwas Geschaffenes, was mein Kind ist, ist für mich als normalen Menschen unlogisch. Das kriege ich nicht in mein Hirn rein. Wie soll etwas, was ich hergestellt habe, vielleicht geschickt und schön hergestellt und nett angemalt, wie soll das mein Kind werden? Und da merken wir, da entfernt sich alles, was unseren Horizont ausmacht, was unsere Kenntnis ausmacht, alles, was wir als Erfahrungen haben, entfernt sich ganz weit von Gottes Wesen. Wir können es nicht nachvollziehen. Es kann auch keiner von uns nachmachen, aus einem Stuhl sein Kind zu machen. Man kann den Stuhl umarmen, man kann ihn besonders lieb haben. Man kann auch sagen, dir gehört jetzt mein ganzes Erbe, was ich erarbeitet habe. Andere versuchen das mit Hündchen, wenn sie irgendwann ableben. Aber ein richtiges Kind wird es nie werden, egal wie lieb ich einen Stuhl oder sonst etwas haben mag, wie viel Mühe ich mir damit gegeben habe. Ich finde das beruhigend, dass Gott uns dieses neue Vorrecht nicht nur in die Sterne schreibt und sagt, irgendwann fernab werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch geschickt benehmt. Nein, dieses Vorrecht haben wir jetzt schon. Und dieses Vorrecht haben wir dann, wenn wir wirklich unser Leben Jesus übergeben und uns von ihm führen und leiten lassen. Ich finde das ganz beruhigend und ich bin sicher, dass hier in der Gemeinde auch viele sind, die das schon erlebt haben, dass Jesus wirklich dann auch in unser Leben eingreift. In das Leben wie von diesem verlorenen Sohn, verloren in Anführungsstrichen, der eben weggegangen ist, alles verprasst, verjubelt hat. Ich kann mir die Freude da in dem ersten Moment richtig gut vorstellen. Aber vielleicht auch so wie der zweite Sohn, der da ganz brav immer alles ganz artig gemacht hat und in sich reingefressen hat und dann auf einmal gesagt hat, jetzt reicht's mir aber, für den Lümmel wird die beste Kuh geschlachtet. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein, das will ich jetzt aber erklärt haben. Vielleicht landen wir auch mal so vor Jesus, dass wir sagen, Herr, ich habe doch immer alles ordentlich gemacht, ich habe mir doch wirklich viel Mühe gegeben. Und ich bin eigentlich sauer, dass für diesen dahergekommenen Nichtsnutz, so wie der sich dabei verhalten hat, das ist es doch wirklich eigentlich nicht. Ich finde es sehr beruhigend, dass wir beide vor Jesus gehen können. Den Hallodri und den ganz besonders lieben. Dass wir alle vor Jesus kommen dürfen und sagen, hier, nimm mich und hilf mir. Zeig mir, wo ich vielleicht auf die anderen herabgucke, wo ich vielleicht sage, ich bin ja viel besser oder wo ich sage, ich würde auch gerne, aber ich traue mich nicht zu fragen. Es gibt den schönen Spruch, den kennen alle von uns, glaube ich, inzwischen, Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Das ist dann ein schöner Spruch, wenn ich im Kegelclub bin, unter Freunden, die alle kegeln wollen und Spaß dran haben. Das hat dann seine Grenze, wenn es nicht mehr eine gleiche Ausrichtung gibt, wo ich merke, wir wollen alle Fußball spielen. Vielleicht habe ich eine Schwester oder einen kleinen Bruder, der sagt, lass mich in Ruhe mit Fußballen. Ich habe da keinen Spaß dran. Ärgerlich ist es dann, wenn das dazu führt, dass man sich trennt. Bei Geschwistern ist das nicht der Fall. Man weiß, man hat einen Bruder oder zwei oder ein, zwei, drei Schwestern oder noch mehr oder eben weniger. Aber man gehört zusammen. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Noch schlimmer ist das, wenn wir in die Gemeinde gucken und auf einmal feststellen, Gott sagt, das sind auch alles meine Geschwister. Mir wäre es oft lieber, das wären alles Freunde, wo ich sagen kann, okay, wenn er mich doch ein bisschen daneben behält, dann sage ich, nee, das ist doch nicht mein Freund. Ich habe mich wohl geirrt und die Freundschaft ist zu Ende. So ist das ja heute gang und gäbe. Freundschaften kann man ausrufen und sich nett umarmen und nach gewissen Momenten auch einfach sagen, ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Nein, so handelt Gott nicht. Gott weiß, dass wir Menschen so veranlagt sind, dass wir vielleicht auch solche Hallodris sind, die wirklich lieber alles nur nach unserer Schnauze machen wollen. Und deswegen ruft er uns zu, dass wir untereinander Geschwister sind. Vielleicht auch der, der nicht ganz in der Art gestaltet ist, wie ich mir das gerne wünsche. Vielleicht auch der, der eine Macke hat, die mich vielleicht nervt. Vielleicht auch der, der so aussieht, wie ich das nicht mit meinem Schönheitsideal zusammenpassen kann. Oder vielleicht auch der, der einfach bei der morgendlichen Kleiderwahl nicht ganz so glückliche Händchen hat wie andere von uns. Ich gucke keinen an. Vielleicht habe ich mich heute auch vergriffen. Der Einwanderer wird mögt mir das wahrscheinlich sagen. aber wir sind trotzdem Geschwister. Und Geschwister haben nicht nur die Aufgabe, sich auf die Schulter zu klopfen, wenn sie sich Weihnachten sehen und nett Geschenkchen auszuteilen. Ich hoffe, dass der Brauch bei vielen anderen auch noch ausgeprägt ist. Ich freue mich immer besonders, viele Geschenke zu bekommen, zu geben auch. Aber das Geschwistersein geht ja noch viel weiter. Das hilft auch dann weiter, wenn andere Menschen sagen, da kann ich dir nicht helfen. Dann sind Familien dafür da, dass sie zusammenrücken und dass sie sagen, wir helfen uns jetzt gegenseitig. In vielen größeren Familien merkt man das, dass das wirklich sehr vorbildlich so durchgeführt wird. Ich freue mich, dass das in vielen Gemeinden auch wirklich ein Standpunkt ist, dass man feststellt, dann wenn jemand Not hat, dann wird nicht gesagt, ja sieh mal zu, wie du damit klarkommst und wenn es dir wieder besser geht, bist du herzlich willkommen bei uns. Sondern dass man wirklich zusammenrückt und sagt, wir suchen jetzt einen Weg, wie wir das gemeinsam lösen. Gemeinsam heißt aber nicht du und ich, weil ich vielleicht so tüchtig aussehe oder mich mit irgendwelchen dummen Worten besonders qualifiziert habe, sondern gemeinsam heißt wir mit Gott. Das ist etwas, was wir voneinander lernen können. Ich denke, hier sitzen mehrere, die schon aufgehört haben, die Haare zu färben. Also nur noch auf das Standard Grau bis Weiß übergegangen sind. Und ich wünsche, dass die ihre Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, ihre Erfahrungen, wie Gott sie in Schwierigkeiten geführt und geleitet hat, genauso mutmachend an Geschwister abgeben, die gerade Schwierigkeiten haben. Und nicht einfach nur sagen, tja, so ist es halt, das wird schon wieder. Das ist ja wirklich kein Trost, das ist wirklich keine Hilfe. Das ist ein netter Spruch, den man von vielen Seiten hört, der vielfach auch dazu führt, dass der ein oder andere gar nichts mehr sagt, wenn er irgendwie Probleme hat, weil er nur so oberflächliche Antworten hört. Aber wir haben die Möglichkeit, uns gegenseitig zu unterstützen. Und wir haben die Möglichkeit, mit dieser Hilfe untereinander, mit dieser Hilfe durch Gott, wirklich ein Zeugnis zu geben. Ich glaube, dazu sind wir wirklich herausgefordert, wirklich das auch zu leben. Wenn man das lebt, hat man eine Möglichkeit, andere Menschen aufmerksam zu machen. Andere Menschen, und andere Menschen meine ich jetzt, in Moers haben wir wie viel? 107.400, weiß nicht was, steht im statistischen Jahrbuch drin, Einwohner. Davon sitzen nicht alle hier und die restlichen auch nicht alle bei uns und den anderen Moerser Gemeinden im Gottesdienst. Noch weniger davon haben wirklich ein wirklich übersprudelndes Herz, wo sie merken lassen, ich habe diese Liebe, die Gott mir geschenkt hat, in mir und ich möchte die auch weitergeben. Das ist ein Vorrecht, was wir haben und ich möchte uns Mut machen, dass wir dieses Vorrecht wirklich benutzen, dass wir das wirklich austeilen in die Stadt, damit andere Leute auch merken, Gott liebt mich, Gott hat mich lieb, Gott möchte mich führen und leiten und erlöst mich, bis in alle Ewigkeit. Amen.